14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe Januar 2020. Oliver Dietrich im Gespräch mit Christoph Schröder über Literaturkritik, Teil 1.
Herr Christoph Schröder, stellen Sie sich mal bitte kurz vor.
Ja, mein Name ist Christoph Schröder. Ich bin jetzt seit kurzem 46 Jahre alt. Ich bin von Beruf Literaturkritiker. Das heißt, ich schreibe über Bücher, hauptsächlich über belletristische Bücher in Zeitungen und Zeitschriften und mache auch für diverse Radiosender Beiträge über Bücher im Deutschlandfunk, im Südwestrundfunk und auch im Hessischen Rundfunk.
Wie sieht der Alltag eines Literaturkritikers aus?
Also im Grunde genommen muss ich mir erstmal ziemlich viel Zeit schaffen, um zu lesen. Das mache ich, wenn ich viel zu tun habe, am liebsten am Morgen. Das heißt, es passiert gerne einmal, dass ich auch mal um 5, 5:30, 6 Uhr aufstehe und mich erstmal 2 Stunden hinsetze, um zu lesen. Darüber hinaus muss ich dann auch einiges Organisatorisches klären. Das heißt, ich muss auch mit Redaktionen beispielsweise in Kontakt bleiben, um mir Aufträge zu sichern. Und dann kommt es natürlich dazu, dass ich dann am Schreibtisch sitze und Texte schreibe über die Bücher, die ich gelesen habe und die dann an die Redaktion verschicke. Dann kommt hinzu, wenn ich für den Rundfunk Beiträge einspreche, dass ich in den Hessischen Rundfunk gehe und dort im Studio die Beiträge einspreche. Das ist so mein Tätigkeitsfeld.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Buchbesprechung, einer Rezension und einer Buchkritik?
Also ich würde Rezension und Buchkritik tatsächlich gleichsetzen. Das sind unterschiedliche Worte für das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen. Eine Buchbesprechung, vielleicht ist es alles drei sogar dasselbe. Eine Buchbesprechung in dem Sinne ist vielleicht, wenn man es so definiert, etwas mehr inhaltlich und beschreibend ausgerichtet, während eine Rezension oder eine Kritik vielleicht eher inhaltlich einordnet, inhaltlich bewertet und vielleicht das Buch auch versucht, in einen etwas größeren Kontext einzuordnen.
Also heißt das, dass die Rezension mehr den Inhalt vom Buch beschreibt?
Eigentlich eher im Gegenteil, dann habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Also tatsächlich ist es so, wenn ich an den Begriff Buchbesprechung denke oder auch Buchbeschreibung, dass das vielleicht eher inhaltlich orientiert ist, während eine Rezension oder eine Kritik, ich benutze beide Wörter als Synonyme, tatsächlich versucht, das Buch kritisch zu bewerten und auch in einen größeren Kontext einzuordnen. Das heißt, vielleicht in mögliche Traditionslinien oder auch in bestimmte Diskursströmungen der Gegenwart, in der dieses Buch gerade steht. Während ich bei einer Buchbesprechung und Buchbeschreibung eher daran denke, dass vielleicht der Inhalt beschrieben wird.
Bekommen Sie die Aufträge ausschließlich von der Redaktion oder kommen wirklich auch Buchautoren auf Sie zu oder Verlage und sagen, hier schreiben Sie mal eine Buchkritik?
Ich bekomme meine Aufträge tatsächlich ausschließlich von den Redaktionen, weil die mich ja auch bezahlen. Die Verlage kommen zu mir, also beziehungsweise melden sich bei mir und sagen, wir haben hier ein Buch, einen Titel, der erscheint demnächst, der könnte Sie vielleicht interessieren, vielleicht wollen Sie sich das mal anschauen, vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, darüber etwas zu schreiben. Aber letztendlich muss ich dann, wenn das der Fall ist, mich immer an Redaktionen wenden und versuchen, diesen Titel dann auch unterzubringen. Das heißt, ich arbeite niemals für einen Verlag direkt, sondern der Verlag ist immer nur sozusagen das Medium, das die Bücher produziert und das mir dann vielleicht sagt, hier könnte etwas sein, das für Sie interessant ist. Aber Auftraggeber sind ausschließlich Redaktionen.
Sind Sie fest angestellt bei den Redaktionen oder freier Mitarbeiter?
Ich bin komplett frei, das heißt, ich bin nirgendwo angestellt. Ich arbeite für alle Redaktionen, für die ich arbeite, frei.
Jetzt komme ich nochmal zu den Buchkritiken im Allgemeinen zurück, weil ich stelle mir eine Buchkritik ziemlich schwierig vor, wenn ich einmal Sachbücher habe, Unterhaltungsliteratur. Wie sieht es da die Unterschiede in der Kritik aus oder in der Buchbesprechung?
Naja, die prinzipielle Maßgabe, die ich mir immer setze, ist, dass mein Text dem Buch auch irgendwie gerecht werden muss. Das heißt, dass ich versuche, das, was dieses Buch will oder was der Autor, die Autorin mit diesem Buch will, immer eine unterschiedliche Voraussetzung ist und dass es meine Aufgabe ist, diese Voraussetzung möglicherweise auch irgendwie zu erkennen. da kann ich fürchterlich daneben liegen. Das kann natürlich sein, das ist dann mein Scheitern, aber das weiß ich ja nicht. Es kann ja sein, dass ich über 20 Jahre eine bestimmte Autorin oder einen Autor mit meinen Rezensionen begleite und irgendwann treffe ich die oder den und bekomme gesagt, Entschuldigung, Sie haben nie verstanden, worum es mir überhaupt geht. Das wäre niederschmetternd, aber das könnte passieren. Also prinzipiell geht es mir darum, dass ich Texte nach dem anschaue, was sie wollen und wofür sie auch gemacht sind. Daraus ergibt sich natürlich alles andere, auch die Antwort auf Ihre Frage, nämlich ein Stephen King Buch muss ich anders lesen als ein experimentelles Lyrikbuch und anders lesen als ein Sachbuch. Ein Sachbuch will informieren. Ein Stephen King Buch will auf literarisch durchaus unterhaltsame Weise Spannung erzeugen und mich unterhalten. Also ich muss die Prämissen des Buches versuchen zu erkennen und darauf auch meinen Text abstellen.
Gibt es objektive Kriterien, wie eine Rezension aufgebaut wird?
Also es gibt kein Schema. Das ist das Schöne am Rezensionenschreiben, dass man da sehr, sehr frei in der Form ist. Ich persönlich vermeide das Wort Ich in Rezensionen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die das Wort benutzen. Ich versuche, um sozusagen den Anschein von Objektivität zu wahren, das Wort Ich in meinen Rezensionen zu vermeiden. Natürlich gibt es bestimmte Ansprüche an eine Rezension. Ich möchte etwas über den Inhalt des Buches erfahren. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Wenn ich eine Rezension gelesen habe, in der ich am Ende nicht weiß, worum geht's eigentlich in dem Buch, ohne dass mir möglicherweise der Inhalt gespoilert wird, dann bin ich unzufrieden. Ich möchte auch ein Urteil haben am Ende. Ich ärgere mich wahnwitzig, wenn ich einen langen Text lese und am Ende nicht weiß, ob der Rezensent oder die Rezensentin dieses Buch gut gefunden hat oder nicht, weil dafür lese ich eine Rezension. Wenn ich so einen klassischen Aufbau beschreiben sollte, würde ich sagen, man braucht einen guten Einstieg, der sozusagen den Leser, die Leserin in den Text hineinzieht, weil wir wissen alle, wir geben Texten nicht allzu große Chancen. Wenn wir die ersten 10 Zeilen einer Rezension lesen und die sind langweilig, hören wir auf damit. Dann gibt es so etwas wie eine deskriptive Analyse. Das ist das, was ich darunter verstehe, dass mir ein Inhalt vermittelt wird, aber gleichzeitig auch dieser Inhalt analysiert wird und auseinandergenommen wird. Und am Ende hätte ich gerne ein Urteil. Also das wären so drei Bestandteile einer Rezension. Ein knackiger, ein leserfreundlicher, ein spannender Einstieg, eine inhaltliche Darstellung, die gleichzeitig auch analytisch ist und ein Urteil.
Kann man als Quereinsteiger denn auch Buchkritiker werden oder welche Voraussetzungen muss man dafür erfüllen?
Zunächst einmal müssen Sie die Bereitschaft haben und auch die Lust haben, sehr, sehr viel zu lesen. Das ist das Erste. Zum Zweiten brauchen Sie, denke ich, schon ein gewisses Instrumentarium, das heißt zumindest, wenn Sie seriös arbeiten wollen, ein gewisses Instrumentarium, um Bücher und Literatur einzuordnen und dadurch auch bewerten zu können. Das heißt, vielleicht einen gewissen theoretischen Hintergrund, auch eine gewisse Erfahrung, auch einen gewissen Lektüre-Hintergrund natürlich, den Sie sich möglicherweise in einem Studium erworben haben. Quereinsteiger ist natürlich insofern problematisch, da ohnehin die Plätze für Rezensionen in Redaktionen immer enger werden und immer kleiner werden, weil die Rezension ein Format ist, das, so heißt es jedenfalls, nicht mehr so wahnsinnig gefragt ist beim Publikum. Ich kann das nicht beurteilen, aber natürlich kann ich mir von Verlagen auch sagen lassen, welche Wirkung Rezensionen heute noch haben, welche Wirkung sie früher hatten. Das heißt, das sind alles Sachen, die zusammenspielen müssen. Ich würde sagen, als Quereinsteiger zu sagen, jetzt fange ich einfach mal an, Bücher zu besprechen, ist relativ schwierig, zumal auch das Lesen der Bücher, die ich rezensiere, ein anderes Lesen ist als das, das ich mache, wenn ich mal Zeit habe, ein Buch so zu lesen. Das ist eine ganz andere Form von Lesen.
Ist das mehr ein Querlesen, wie in der Uni, um eben einen Fachinhalt sich anzueignen, oder ist das eine andere Lesart noch?
Nee, es ist also das genaue Gegenteil von Querlesen. Also ich habe für mich den Anspruch, ein Buch, das ich rezensiere, sehr genau gelesen zu haben. Das bin ich dem Autor schuldig, das bin ich dem Verlag schuldig, das bin ich aber natürlich auch meinem Auftraggeber schuldig. Das heißt, ich habe noch nie, das kann ich schwören, ein Buch besprochen, das ich nicht von vorne bis hinten gelesen habe. Das bedeutet natürlich, dass man sich eine Technik aneignen muss, und das ist eine reine Übungssache, die A, es ermöglicht, relativ schnell und B, trotzdem relativ genau zu lesen. Das heißt, ich schaffe, wenn ein Buch nicht wahnwitzig komplex ist, in etwa 100 Seiten in der Stunde. So ungefähr. Kann mehr sein, kann weniger sein, mehr ist es selten, aber wenn ich Gas gebe, dann schaffe ich das. Und trotzdem bin ich der Meinung und behaupte ich, ich habe das Buch dann trotzdem relativ genau gelesen. Und deswegen querlesen geht, wenn man seriös rezensieren will und seriös arbeiten will als Literaturkritiker, und das ist noch immer mein Anspruch, querlesen geht tatsächlich nicht.
Wie gehen Sie vor, um 100 Seiten in der Stunde zu schaffen?
Das ist relativ schwierig zu erklären, weil wenn ich jetzt sage, das ist eine Übungssache, dann klingt das ja fast, als wäre das so ein magischer Akt. Aber das ist es tatsächlich nicht, sondern es ist tatsächlich eine Gewöhnungssache. Ich kann einfach sehr schnell lesen und dabei Inhalte erfassen und auch Strukturen erfassen. Das kann ich einfach so wie andere, die in bestimmten Gebieten spezialisiert sind, andere Dinge können. Das ist immer sehr lustig, wenn ich mit Freunden mich unterhalte, die in völlig anderen Bereichen arbeiten, die dann sagen, boah, das könnte ich nicht. Und dann sage ich, ja, du führst ein Restaurant und stehst in der Küche. Das könnte ich nicht. Das ist eine Frage der Spezialisierung. Und deswegen, natürlich kannst du das, was ich kann, nicht, weil ich kann das, was du kannst, auch nicht. Wenn mein Wasserhahn kaputt ist, dann rufe ich einen Klempner. Ja? Also insofern, das ist eine Form von Spezialisierung. Und ich glaube, dieses relativ schnelle, relativ genaue Lesen ist eine reine Übungssache. Das konnte ich im Studium so auch nicht. Da habe ich viel, viel länger gebraucht. Da musste man sehr viel genauer lesen und sehr viel länger lesen, um genau lesen zu können. Das geht natürlich auch damit einher, dass das, was wir vielleicht so Lesegenuss nennen und Lesefreude, bei mir im professionellen Kontext nur relativ selten auftritt, weil ich mich selbst darauf gedrillt habe, schnell zu lesen, sinnerfassend zu lesen, Strukturen erfassend zu lesen, und nur ganz selten bei mir mal so etwas aufkommt wie so ein Gefühl, dass ich denke, boah, das ist ja Wahnsinn, was ich hier gerade lese, das überwältigt mich, das haut mich um. Das gibt es, hatte ich kürzlich gerade auch schon seit langer, langer Zeit mal wieder auf eine Art und Weise, wie ich es lange nicht hatte. Aber sonst ist es tatsächlich eher ein sehr sachlicher Vorgang, dem so ein bisschen die Aura des Mystischen, dieses Leseerlebnis verloren gegangen ist.
Also erstmal meine Frage, haben Sie Buchwissenschaften studiert?
Ich habe Germanistik und Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft, studiert.
Wie sind Sie vom Studium zum Literaturkritiker gekommen?
Es ist tatsächlich so, dass wir fast von einer goldenen Zeit reden. Also ich hatte immer schon oder seit Beginn meines Studiums oder auch schon vorher den Gedanken, dass ich gerne literaturkritisch arbeiten möchte. Ich habe dann das Studium angefangen, habe dann während des Studiums angefangen, Praktika zu machen und ein Praktikum bei einem Frankfurter Stadtmagazin namens Journal Frankfurt, für das ich heute noch die Literaturseite mache. Und dann war es tatsächlich so, das kann man sich kaum heute vorstellen, in Zeiten, in denen die Jobs in dieser Branche so knapp sind, dass mich der Chef der Rhein-Main-Kultur, der Frankfurter Rundschau, damals kontaktiert hat und sagt, er hat Texte von mir gelesen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch für ihn zu schreiben. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, sehr gerne. Dann habe ich das gemacht, habe in der Rhein-Main-Kultur der Frankfurter Rundschau geschrieben. Und dann gab es bei der Frankfurter Rundschau die Literaturredakteurin, die Literaturchefin Ina Hartwig, die heutige Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt. Und die hat Texte von mir gelesen und mich wiederum angesprochen, gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für sie Literaturkritiken zu schreiben. Und ohne Ina Hartwig wäre ich als Literaturkritiker, das muss ich so mal sagen, nichts geworden und wäre nie etwas geworden. Die hat mich gefördert, die hat mich unterstützt, die hat mit mir an meinen Texten tatsächlich auch gearbeitet. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, Texte zu veröffentlichen. Und sie hat, wie gesagt, mir auch die Chance eröffnet, meine Texte so zu bearbeiten, dass sie besser werden, und hat mir gezeigt, wie es geht auf gut Deutsch. Und dann war das damals so, das war so Ende der 90er Jahre, wenn man für die Frankfurter Rundschau schrieb, dann war das was, weil das noch eine große Zeitung war, und mit diesen Texten in der Hand konnte ich dann zu anderen Leuten gehen und sagen, schaut mal hier, ich schreibe für die Frankfurter Rundschau, ich mache das, darf ich nicht auch mal für Sie? Und so hat sich das immer weiter und weiter entwickelt.
Wie würde das heute funktionieren, wenn die Konkurrenz viel größer ist?
Ich glaube, das würde so gar nicht mehr funktionieren. Also Sie haben recht, die Konkurrenz ist in der Tat sehr viel größer, wobei ich glaube, die Leute, die auch Literaturkritiken schreiben wollen, auch weniger geworden sind, eben weil sie wissen, dass der Raum und der Platz dafür auch sehr viel kleiner geworden ist. Heute ist es, glaube ich, nicht anders als damals. Man ist an der Uni, man ist irgendwo im Buchgeschäft journalistisch unterwegs und wendet sich an Redaktionen und fragt, darf ich mal eine Rezension für Sie schreiben? Ich glaube, nur die Chancen sind sehr viel kleiner geworden, vor allen Dingen die Chancen, auch davon leben zu können. Und möglicherweise hat sich auch der Fokus ein wenig verschoben. Es sind, wenn ich das so richtig anschaue, weniger tatsächlich Literaturwissenschaftler, die auf den einzelnen Text und auf die Strukturen gucken, sondern eher Menschen aus dem Bereich Kulturwissenschaften, die über Bücher schreiben und die eher über Themen, über kulturelle Phänomene und so weiter schreiben, als jetzt tatsächlich in eine Textanalyse und eine Strukturanalyse zu gehen.
Sie haben gesagt, dass Verlage heutzutage eine Rezension anders betrachten als früher. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist so ein bisschen der traurige Aspekt meiner Arbeit. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich früher, als ich angefangen habe, Rezensionen zu schreiben, gedacht habe, die Leserinnen und Leser gehen damit so um, wie ich es früher auch getan habe. Nämlich sie sitzen am Samstagmorgen am Frühstückstisch, lesen das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ, sehen eine positive Buchkritik, eine Rezension, stehen auf, gehen in die Stadt, fahren in die Buchhandlung, kaufen das Buch. So, also eine sehr nachvollziehbare Kette. Heute weiß ich, dass dieser Effekt, dass diese Kette, die mir immer logisch erschienen ist, so gut wie überhaupt nicht mehr existiert. Das heißt, eine einzelne positive Rezension eines Buchs verkauft so gut wie keine Bücher. Das hat natürlich auch mit der Krise des Buchhandels und des Buchmarktes insgesamt zu tun. Das ist ein sehr weites Feld. Aber Sie brauchen offensichtlich als Verlag immer Effekte, um ein Buch positiv darstellen zu können, die sich gegenseitig verstärken. Das heißt, eine einzelne positive Rezension genügt nicht. Sie brauchen geballte Rezensionen, also sozusagen ein Cluster von positiven Besprechungen. Sie brauchen das Fernsehen vielleicht noch als Verstärker. Sie brauchen eine Debatte, was ganz wichtig ist, wenn ein Buch in der Debatte steht und über mehrere Tage oder wenn der Verlag Glück hat, gar Wochen diskutiert wird. Oder Sie brauchen so etwas wie ein Thema, das plötzlich aus dem Nichts herauskommt und so überraschend ist, dass es alle etwas angeht. Ein Beispiel dafür, das ist nicht aus der Belletristik, aber ist dieses Buch von Peter Wohlleben, Das Leben der Bäume, das in einem kleinen Verlag erschienen ist und das aus dem Nichts ein Bestseller wurde, wie in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, weil offenbar das Thema Wald so wahnsinnig virulent war gerade. Das heißt, eine einzelne Rezension bringt dem Verlag an sich nichts. Das freut den Autor, das freut die Presseabteilung, die daraus vielleicht einen Blurb machen kann. Aber für den Verkauf ist eine gute Rezension erst einmal marginal.
Was ist ein Blurb?
Ein Blurb ist ein kurzer, knackiger Satz, den der Verlag dann vielleicht in der zweiten Auflage hinten auf den Buchrücken drucken kann. Also sowas wie ein bewegendes Buch, ich habe geweint. Oder irgendwie sowas in der Art. Also vielleicht nicht ganz so platt, aber so etwas in der Art.
Was begeistert Sie, Rezensionen zu schreiben, wenn Ihr kleiner Beitrag kaum noch was hilft?
Naja, zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, das klingt pathetischer als es ist, aber die Fahne hochzuhalten ist, glaube ich, wichtig, weil ich fest davon überzeugt bin und ich bin Gott sei Dank nicht der Einzige, der fest davon überzeugt ist, dass es wichtig ist, Literatur kritisch einzuordnen, einzusortieren, auch den Leserinnen und Lesern eine Art Spur durch die wahnwitzig vielen und nicht weniger werdenden Neuerscheinungen zu legen. Das ist das eine. Zum zweiten macht es mir ungeheuren Spaß. Zum dritten kann ich auch nicht viel anderes. Zum vierten ist es so, dass natürlich mein Tätigkeitsfeld sich im Zuge dessen auch so ein bisschen erweitert hat. Das heißt, ich moderiere auch relativ viele Literaturveranstaltungen. Es gibt ja die These, dass die Literaturveranstaltung, die Lesung tatsächlich in vielen Fällen mittlerweile die Lektüre des Buches selbst ersetzt. Das heißt, wenn Sie sich angucken, da kommt Michel Houellebecq nach Frankfurt ins Schauspiel. Das ist ausverkauft, da kommen 750 Menschen, die zahlen 28 Euro Eintritt, um Michel Houellebecq für 90 Minuten zu erleben. Die kaufen, glaube ich, danach nicht mehr das Buch, es sei denn, um sich signieren zu lassen. Aber ich glaube, dass tatsächlich da auch schon eine Verschiebung stattfindet von der Lektüre hin zum Event. Und wenn ich als Kritiker in meinem Beruf in Anführungszeichen überleben möchte, das klingt so jammerig, ich will aber gar nicht jammern, also wenn ich aber in diesem Beruf weiterarbeiten möchte, muss ich mich auch den geänderten Vorzeichen irgendwie anschließen und sagen, dann gehe ich auch nach draußen und moderiere Literaturveranstaltungen, spreche mit Autoren in der Öffentlichkeit, weil das offenbar auch eine Art und Weise der Literaturpräsentation ist, die das Publikum haben will. Und man kann ja nicht komplett am Publikum vorbeiarbeiten. Das wissen die Redaktionen und das weiß ich auch. Da muss man sich auch nichts vormachen.
Lesen Sie überhaupt noch privat bei so vielen Büchern?
Sehr, 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 sehr selten. Also wirklich sehr selten. Manchmal habe ich so Lücken, oft im Urlaub, dass ich sage, ich nehme auch mal ein Buch mit, das ich schon lange mal oder nochmal lesen wollte. Aber eigentlich ist 95-98% meines Lesepensums ausschließlich beruflich.
Haben Sie ein Lieblingsbuch?
Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe Lieblingsautoren, ganz sicher. Also einer meiner Lieblingsautoren ist ein Amerikaner, Cormac McCarthy. Der lebt noch, dürfte mittlerweile so um die 90 sein, ist ein ganz fantastischer Autor, wird leider nie den Literaturnobelpreis bekommen, aber hat fantastische Romane geschrieben. Wenn ich dann mal so ganz kulturkonservativ werden darf, also wenn ich mich frage, wessen Bücher ich gerne nochmal lesen möchte oder wessen Gesamtwerk ich mir tatsächlich gerne nochmal sehr intensiv erschließen würde, würde ich dann doch vielleicht fast sagen, das wäre Thomas Mann.
Weitere Informationen und Hintergründe unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.